Episode mit der Nummer 218. Ich überlege mir immer, was kann man, hat das vielleicht eine Zahlenkombination, die irgendwie auch was mit mir macht, mit dem Löwenkosmos macht. Kommen bei euch, liebe Anja, lieber Alex, bei dieser Zahlenkombination 218 mit Bezug auf 60 irgendwas in den Sinn?
Ich habe gerade überlegt, ob mein Fahrradschloss 3 Ziffern hat, aber es hat 4 oder 5 sogar. Und da ist bei mir eine 0 eingebaut, dass ich 1860 als Code machen kann.
20.08. mit dem Datum verbinde ich nichts.
Ich 218,
auch nicht. 2018, ja, okay.
Die 0 ist aber nicht da.
Die ist nicht da. Also, nee.
Wenn, dann setzt man doch die 0 vorne oder hinten.
Ja, keine Assoziation.
Aber ich wäre genau darauf rausgekommen. 2018. Ich habe nur gesagt, die Zahlenkombination. Ich habe nicht gesagt, die 218 genau. Aber bei 218 stößt mir natürlich 2018 sofort ins Gedächtnis. Der dramatische Wiederaufstieg in den Profifußball des TSV 1860 München. Damals in der Relegation ist es ja eigentlich nicht. Es sind ja eigentlich Playoffs ums letzte Drittliga-Ticket. Damals gegen Saarbrücken, ein 2:2 hat gereicht. Damals wurde das Kapitel, das einjährige Kapitel Regionalliga geschlossen und demnächst schließt sich auch ein anderes weiß-blaues Kapitel. Wir reden drüber.
Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Und damit herzlich willkommen, wie schon erwähnt, zur Nummer 218 Stammtisch des TSV 1860, das Giesinger Bergfest. Servus. Ja, ein Kapitel, eigentlich schließen sich zwei Kapitel. Das erste Kapitel, das sich jetzt demnächst schließt, ist das der Saison 2025-26. 60 München geht auf Platz 8 raus, werden wir gleich noch den ein oder anderen Gedanken dazu verlieren. Ein Spiel haben wir noch, es geht tatsächlich um einen Titel, ein Titelchen, je nachdem, wie schwer man es gewichten möchte. Und auch für uns wird sich ein Kapitel schließen, denn wir nehmen zwar am Montagabend auf, aber wenn ihr uns zur Veröffentlichung am Mittwoch hört, dann wird es der ein oder andere schon gelesen haben. Wir werden dieses Podcast-Projekt, das Giesinger Bergfest, mit Ablauf dieser Saison ebenfalls beenden. Das Kapitel nach, ja, etwas mehr als 5 Jahren schließen. Und das wollen wir hier gleich mal vorne wegnehmen. Und ja, ich glaube, wer uns seit, eigentlich egal wie lang, hört, wir versuchen immer alles sehr transparent zu machen und auch das wollen wir heute machen, denn es gibt für uns einfach ein paar Gründe, warum wir, und das möchte ich vorneweg schieben, vollkommen friedlich, vollkommen freundschaftlich, ohne internen Ärger oder sonst irgendwas, einfach zusammen beschlossen haben.
Nicht wie die Pressekonferenz von Tic-Tac-Toe.
Absolut nicht. Nein, wir sind uns guter Laune und freundschaftlich und alles in bester Ordnung, haben wir einfach gemeinsam eine Entscheidung getroffen und die wollen wir mit euch heute einfach teilen und auch ein bisschen hinter die Fassade blicken lassen. Wer mag seine Gedanken denn zuerst darlegen?
Ja, ich kann gerne anfangen. Letztendlich gibt es ja gar nicht allzu viel dazu zu sagen. Wir haben es jetzt über 5 Jahre gemacht und in diesen 5 Jahren hat sich sehr viel getan. Nicht nur bei den Löwen, sondern auch bei uns. Wir haben mitten in Corona angefangen, aus einer kurzen Twitter-Konversation heraus irgendwie, damals, als es noch Twitter hieß, ist dieses Projekt entstanden, auch recht schnell. Und es waren vor allem in Corona-Zeiten, glaube ich, ein gutes Methadon irgendwie für den Stadionbesuch. Man konnte einfach philosophieren und ja, über Gott und die Welt und vor allem über 60 reden. Und das hat über 5 Jahre jetzt sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, auch euch hat sehr viel Spaß gemacht. Aber so wie sich die Welt verändert, verändern sich die einzelnen Leben und die beruflichen Aufgaben und auch die privaten Aufgaben, Gott sei Dank. Und dann gibt es einfach den Punkt, wo man sagt, okay, wo kann man im Privatleben auch ein bisschen an Stellschrauben drehen, um die Verpflichtungen zu reduzieren, ist jetzt mein Beweggrund. Und da haben wir jetzt diesen Punkt gefunden am Ende einer mal wieder trostlosen Saison. Also bei 60 ging es leider viel zu oft in den letzten Jahren um die goldene Ananas und damit bei uns um den heißen Brei, sprachlich gesehen. Und ja, ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Ohne Groll, ohne irgendwelche Differenzen, sondern einvernehmlich, wie es so schön heißt. Und ja, ist ja nicht aller Tage Abend. Vielleicht sagen wir irgendwann, jetzt juckt es uns doch wieder in den Fingern, dann kommen wir vielleicht an andere Stelle wieder zurück. Aber für den Moment ist es, glaube ich, die richtige Entscheidung. Zumindest fühlt es sich für mich so an. Ich weiß nicht, Anja, ob du da mitgehst.
Ich kann eigentlich gar nicht so viel noch mehr beifügen, weil ich habe eigentlich ja die gleichen Beweggründe wie du, das Job und Privatleben einfach, dass man halt sagt, also ich habe halt zwei feste Verpflichtungen abends und dann kommt noch was dazu und dann wirst du dem auch nicht immer gerecht und dann willst du auch mal in Urlaub, dann hast du da ein schlechtes Gewissen, dass du dich da wieder nicht zuschalten kannst. Es ist halt einfach noch mal mehr Zeit natürlich. Dann ist es auch noch mal mehr Zeit natürlich, sich immer darauf vorzubereiten und alles. Da seid ihr ja noch mal viel mehr drin jetzt als ich oftmals. Und da kommt einfach viel zusammen und der Job lässt es halt auch nicht immer zu. Und dann ist es auch nicht fair, dass man halt dann irgendwie so oberflächlich dann die Geschichte vielleicht weiterführt als in der Tiefe, wie man es verdient hat und wie es alle verdient hätten. Und dann ist es natürlich schade, aber es ist ja jetzt nicht wie bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wir sterben keinen Serientod. Also wir können wiederkommen, so ist es nicht, weil so jetzt seit die letzten 2-3 Tage habe ich dann wieder irgendwie drüber nachgedacht, dann habe ich mir so gedacht, hey, irgendwie schon traurig, gell?
Naja.
Weil egal, wen du triffst, du wirst ja auch dann so drauf angesprochen, so beim Skiweltcup in Garmisch, hey, du bist doch die vom Giesinger Bergfest. Ja, boah, voll cool, wollte ich nur sagen. Ah ja, cool, ja, freut mich. Und dann fällt dir das halt wieder ein, dann tut's dir halt schon leid und tut's dir auch weh, weil es war 5 Jahre da, aber wo du jetzt 2018 gesagt hast, habe ich mir so gedacht, hä? Gibt's uns schon so lang? Wirklich? Dieser Aufstieg, da haben wir schon eine Podcast-Folge gemacht, habe ich mir gedacht. Leco mio. So fühlt sich's gar nicht an, muss ich sagen. Also ist es ja was Schönes. Und ich weiß ja, wir drei verlieren uns ja eh nicht aus den Augen. Diese Giesinger Bergfest Podcast-WhatsApp-Runde, die wird's ja eh weitergeben und die wird ja wahrscheinlich auch jeden Samstag, Sonntag nicht still sein. Jetzt feuern wir uns halt beim High Rocks an oder beim Laufen in Flo. ja, wer weiß. Vielleicht, weißt du, du hast die trostlose Saison angesprochen. Es ist so oft so trostlos und das macht es vielleicht an dieser Stelle auch ein bisschen einfacher zu sagen,
ja,
es ist okay jetzt. Aber wäre der Hype vielleicht mitgeschwungen um diesen dritten Platz oder zweiten Platz oder was weiß ich, dann hätte es vielleicht wieder anders ausgeschaut. Dann hätten wir vielleicht auch nicht jetzt halt so im Konform diesen einen Punkt gefunden für uns.
Wir haben ja die oder ähnliche Gespräche in der letzten oder vor der letzten Saison schon geführt. Machen wir weiter, hören wir vielleicht da schon auf. Und dann waren wir uns eigentlich schon einig, vor so einer Saison aufzuhören mit diesen Vorzeichen wäre ein Fehler, weil irgendwie jeder das Gefühl hatte, es könnte ja schon was gehen irgendwie und es könnte da eine Geschichte geschrieben werden, die wir natürlich auch begleiten wollen. Und wir haben da viele auch inhaltliche Stellschrauben gedreht. Wir haben ja einen Relaunch gemacht, wir haben neue Jingles, neue Trainer, neue Rubriken. Einfach so ein bisschen nochmal bei Null gestartet und gesagt, ja, diese Saison, jetzt packen wir es nochmal richtig an und haben auch uns inhaltliche Ansprüche gesetzt. Wir haben ja auch gesagt, ja, Experten-Crew und was weiß ich, ja. Und wir haben aber das einfach, so muss man auch, muss man sich klar so eingestehen, einfach nicht halten können inhaltlich über weite Strecken der Saison. Wie 60 die Erwartungen nicht halten konnte, haben wir möglicherweise auch die Erwartungen an uns selbst zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt dann verloren. Und dann muss man sagen, okay, Es war gut so, wie wir es gemacht haben, glaube ich. Und wir haben 218 Folgen, glaube ich, braucht uns jetzt keiner vorwerfen, dass wir ein Strohfeuer waren, ein auditives. Aber ja, da muss man sagen, okay, wir können diese Erwartungen an uns selbst auch nicht mehr erfüllen mit der Zeitspanne, die wir zur Verfügung haben innerhalb einer Woche. Und dann machen wir den Cut und machen ihn sauber. Und dann gibt's auch wieder neue Dinge, die auf einen warten. Und 60 wird trotzdem ein wichtiger Teil unseres Lebens bleiben. Und ich freue mich ehrlich gesagt, so schade das jetzt ist, ich freue mich schon drauf, auch wieder einfach nur als Fan und als ohne jetzt irgendwie mit einem Hintergedanken zu wissen, okay, jetzt muss ich am Dienstag die Folge aufnehmen, ich bin am Samstagnachmittag im Stadion.
Ah, dann muss Sechs ich Bier, auch, einfach let's go.
Ja, einfach als Fan im Stadion. Also ich war so auch als Fan im Stadion, mich hat das jetzt nicht beeinflusst. Aber man hat trotzdem irgendwie immer im Hinterkopf, ja, jetzt hier, die Folge steht wieder an und vielleicht beobachtest da noch ein bisschen und da schaust noch ein bisschen, dass du irgendwas mitnimmst. jetzt einfach wieder Fan. Und das ist das erste Mal, also bei mir persönlich das erste Mal seit ja fast 10 Jahren, dass ich wirklich nur noch Fan sein kann. Vorher war ich Sportredakteur, dann Sportredakteur und Podcaster, jetzt nur noch 60 Podcaster und jetzt halt einfach nur noch Fan und das ist auch gut so.
True Story. Wir machen ja eigentlich auch nichts über 60 im Job.
Ja.
Deswegen ist leider Gottes nicht international. Vielleicht keimt das Ding ja jetzt nochmal auf mit Hasan Ismaik und Hitzlsperger und Co.
Wer weiß. Der Löwe holt einen Toto-Pokal, kommt in den DFB-Pokal, gewinnt den und spielt dann Europa League.
So, darfst aber du auch noch was dazu geben, einen Löffel Senf.
Also bei mir ist es ja so, ich hatte diese Phase ja schon, Alex. Ich war ja auch mal Sportredakteur, aber ohne kompletten Löwenbezug. Und das war auch zum Startzeitpunkt dieses Giesinger Bergfestes. Und dann hat mich ja der Löwe auch beruflich wieder eingeholt. Das war die berufliche Veränderung bei mir. Alex, du hast es schon gesagt, du hast eine neue Position innerhalb deines Arbeitgebers übernommen, auch mit einer leitenden Position, ebenso wie ich. Anja hatte zum Start dieses Projektes Giesinger Bergfest auch eine andere Anstellung. Das sind also drei grundlegende Veränderungen, die quasi unseren Startpunkt komplett weggenommen haben. Und wir haben das immer versucht umzusetzen. Das heißt, mal besser gelungen, es ist mal schlechter gelungen. Wir haben immer versucht, das Beste draus zu machen. Ich glaube auch, dass das Nicht-Aufhören von einem Jahr mit dem Relaunch komplett richtig war. Ja. Es hat sich gut angefühlt und es hat sich richtig angefühlt und es hat auch nochmal einen neuen Schwung gegeben. Wie du schon gesagt hast, es ist dann aber auch mit den veränderten Lebensumständen beruflich, privat, Freizeit, irgendwann auch mal Urlaub und mal durchatmen, gestiegenen Herausforderungen in all diesen Bereichen dann irgendwann so. Es ist ja nicht nur, dass es diese Aufnahme ist über 45 bis 60 Minuten. Es ist auch nur eine Vorbereitungszeit. Und wenn die schon knapp ist, ja, dann wird's auch schwer. Das Nachbearbeiten kommt ja auch noch mit drauf, ne? Also, das sind alles so kleine Stellschräubchen und Wenn wir sowas machen, dann wollen wir es halt gescheit machen. Und dann reift bei uns halt auch irgendwann mal vielleicht, und das ist jetzt der Fall, so wie wir es gerne machen wollen und wir wissen, dass wir es auch können, ist aber in den Rahmenbedingungen einfach nur schwer möglich. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, das Ding jetzt hier erstmal dieses Kapitel zu schließen. Noch nicht heute, es gibt noch eine Folge dann nach dem Toto-Pokalfinale, denn wir wollen ja mit einem Titel aufhören. So nämlich. Und damit steigen wir jetzt ein.
Ab das Medienmagazin. Das war's für heute und zum Giesinger Bergfest über.
Genau, jetzt Stammtisch nochmal so richtig und ich freue mich jetzt ehrlicherweise auch auf diese nächsten beiden Aufnahmen. Wir machen das erste Sportliche gleich mal dicht, denn über das 0:3 des TSV 1860 München am letzten Drittligaspieltag der Saison 25-26. Darüber müssen wir nicht mehr viele Worte verlieren. Es war irgendwie gefühlt so der Schlusspunkt, den man irgendwie hat auch sogar vielleicht sogar erwarten können auf diese ja hinten raus so ja Lala-Saison, um es mal vorsichtig zu sagen. Am Ende steht Rang 8. Übrigens zum dritten Mal seit Drittliga-Zugehörigkeit beendet man die Spielzeit auf Rang 8. Nach 38 Spielen standen 15 Siege, 11 Remis und 12 Niederlagen bei 54-53 Toren und 56 Punkten. Dazu ein, zwei Infos. Nur zweimal hat 60 in der dritten Liga weniger Tore geschossen. Nur zweimal hatte man aber auch weniger Siege. Zum dritten Mal in Folge kommt man mit 15 Siegen am Saisonende raus. Das ist jetzt eine Konstanz. Und nur einmal hatte man mehr Unentschieden als in dieser Saison. Wenn wir den Blick ein bisschen weiten, wir gratulieren der zweiten Mannschaft der Löwen zur Bayernliga-Meisterschaft. Herzlichen Glückwunsch. Leider dürfen sie nicht aufsteigen, denn du brauchst eine Liga Puffer zwischen einem Drittligisten und einem Fünftligisten. Das heißt, das funktioniert nicht. Deswegen rückt der TSV Landsberg als Vizemeister in die Regionalliga Bayern hoch. Und noch zwei Titel haben wir. Die Löwen in erste Mannschaft. Wir hatten ja, das stand ja auch schon fest, Aufstieg in die Bezirksliga als Meister, die Löwen in 2, Meisteraufstieg in die Kreisliga. Und bevor ich es vergesse, ich glaube auch die U17-Löwen haben noch den Titel geholt. Also eine von beiden Jugendmannschaften hat definitiv noch den Titel geholt. Das habe ich jetzt auf die Schnelle, ist mir das leider entfallen, aber da gehen ganz viele Grüße und Glückwünsche raus. Wir haben die Benotung der letzten Saison, haben wir ja in der letzten Folge auch schon durchgenommen. Sind noch irgendwelche Gedanken bei euch dazugekommen zu dieser Spielzeit, Klammer auf, ohne das anstehende Toto-Pokalfinale.
Also ich habe 3- gesagt, oder? Damals, vor einer Woche. Mit dem 0-3 jetzt, wenn man jetzt davon ausgeht, das war das entscheidende Abfragen am Ende eines Schuljahres, dann ist das mit einer glatten 6 in die Hose gegangen und da muss ich sagen, dann war es doch eine 4 diese Saison. Und zwar eine glatte 4 und keine 4+. Und selbst das ist noch mit Wohlwollen betrachtet.
Ich gehe da fast mit. Ich finde, du kannst dich nicht in dem letzten Spiel so unter Wert verkaufen.
Ja.
Also das geht überhaupt nicht. Also da muss ich irgendwas muss ich doch finden, um irgendeinen Ansporn zu haben an mich.
Ja.
Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, dass das eine Aufstellung war, die so eher ungewöhnlich war, weil doch viele Spieler auch mit ausgefallen sind. Es gab auch Phasen, die den Spieler, da sah es ganz solide aus und deswegen ist es ja auch so ein bisschen ein Spiegelbild dessen gewesen. Ne? Du hast gute Phasen gehabt und hinten raus hat es sich entweder da bräselt oder es hat nicht ganz gelangt. Mhm. Und deswegen muss man, glaube ich, bei diesem Spiel so ein bisschen vorsichtig mit der Einordnung sein. Aber trotzdem, ich bleibe dabei, es ist sowieso das Sinnbild dieser Spielzeit gewesen. Also, und deswegen glaube ich, gewinnt auch dieses Toto-Pokalfinale, sprechen wir nachher noch im Detail drüber, nochmal an Gewicht, damit du zumindest mit ein bisschen Schwung aus dieser Saison rausgehst, ein bisschen versöhnlich, ein bisschen mit einer Aufbruchsstimmung. Ja, du hast das Pokalticket schon sicher, aber es geht einfach um das, wie du jetzt rausgehst in die Sommerpause und das ist, glaube ich, deutlich der Gewichtung nochmal gestiegen.
Wobei dieser Toto-Pokal jetzt schon wirklich den Charakter einer goldenen Ananas hat. Also für beide Teams. Ich meine, für 60, ja okay, es ist schön, das sich auf den Briefkopf schreiben zu können, aber mehr auch schon nicht. Also bayerischer Amateurpokalsieger, ja okay. Ist aber nicht der Anspruch von 60, das muss man auch klar so sagen. Also das sollte, in gewisser Weise ist es fast, gehört zum Selbstverständnis, diesen Titel anzupeilen. Und bei den Würzburger Kickers, die, naja, die haben da jetzt zwei wichtige Relegationsspiele vor der Brust und werden halt natürlich, naja, wenn es drauf ankommt, eher den Toto-Pokal abschenken, logischerweise. Also es, ja, der sportliche Wert ist jetzt nicht mehr der allerhöchste.
Lass uns da gleich im Detail drüber sprechen, wenn wir über dieses Sammelsurium rund um den Bayerischen Landespokal sprechen. Ich würde gern trotzdem noch mal einen Blick aufs vergangene Wochenende werfen, mit einem, ja, zwei Seitblicken. Und zwar am Samstag war ja das Spiel in Verl, Sonntag, das war der 17. Mai. Wir wissen, das ist der Geburtstag des TSV München von 1860. Es war also der 166. Geburtstag und da haben sich zwei denkwürdige Dinge zugetragen. Das erste tat sich direkt auf Giesingshöhen im Grünwalder Stadion. Erstmals wurde dort ein American Football Spiel ausgetragen, nämlich ein einmaliges Gastspiel der Munich Ravens gegen die Raiders Tirol in der, das war der erste Spieltag der neu gegründeten European Football Alliance, gab einen Heimsieg für die Ravens vor etwas mehr als 5.100 Zuschauern und irgendwie schon auch kurios zu sehen, mal das Grünwalder Stadion im American Football Setup. Irgendwie gar nicht mal schlecht, muss ich zugeben. Es ist nicht meine Sportart, aber irgendwie das, was man gesehen hat, das war schon nicht so schlecht. Und wenn wir überlegen, dass dieses Stadion ja eine modernere Zukunft haben soll, könnte das natürlich eine Option sein, es im Sommer auch zu benutzen und zu bespielen.
Ja, und da werden mich jetzt American Football Fans lünchen dafür, aber natürlich kann man es auch so als Nagelprobe für eine mögliche Olympia-Bewerbung sehen. Also Rugby ist da nicht, also auch Fußball mittlerweile, aber vor allem Rugby ist da ja auch im Gespräch beim Grünwalder Stadion. Rugby und American Football wahrscheinlich nicht zu vergleichen. Ich als Laie vergleiche es jetzt einfach miteinander. Und da ist es gut, natürlich sowas vorweisen zu können, zu sagen, okay, das Stadion taugt auch für andere Sportarten außer Fußball.
Kein schlechter Punkt. Ich finde jetzt auch den Vergleich, also auch wenn die Sportarten unterschiedlich sind, aber das Potenzial für die Fans bei Olympia ist ja gegeben. Also deswegen, why not? In dem Stadion drin, hast noch extra Sitzplätze, können wieder die Leute aus dem Fenster zuschauen. Ist doch super. Also lieber wird's genutzt, als dass es einen ganzen Sommer ohne dasteht.
Voll.
Und mit dem Gedanken, ja, diese europäischen Football-Ligen, wie sie denn jetzt auch immer heißen wollen, durch Neugründungen und Insolvenzen, aber die spielen ja grundsätzlich in der Sommerpause des Clubfußballs. Und deswegen ist bei Stadien, Arenen, Hallen geht es immer darum, dass die ausgelastet und genutzt und dadurch bespielt und auch bewirtschaftet werden. Deswegen ist das durchaus eine Überlegung oder kann zur Überlegung werden, dass das lang- bis mittelfristig vielleicht eine Dauerlösung wird. Aber normalerweise die Ravens ja heimisch im Sportpark in Unterhaching. Das zweite Denkwürdige, was sich an diesem Sonntag zugetragen hat, war in der Münchner Innenstadt. Und zwar da, wo man es jetzt als Weiß-Blauer, wo man dann an so einem Tag vielleicht nicht unbedingt den Blick drauf wirft.
Also ich habe tatsächlich vor Ort gearbeitet.
dann wird es jetzt richtig interessant. ich fasse mal zusammen. Es war die Meisterfeier des FC Bayern, stimmungsvoll wie jedes Jahr. Und wie es halt so ist, einer nach dem anderen kommt auf den Balkon. Der Bayerische Rundfunk und auch das Clubfernsehen des Rekordmeisters überträgt das Ding live. Und ich hatte ja auch Dienst in der Redaktion und dann schaut man sich das an.
Hast du dich gefragt, was ist denn jetzt los am Sonntag?
Zack, ja, ist er weg. Das war jetzt so ein Schock.
Wir fangen jetzt Flo einfach auf, weil da müssen wir nicht schneiden.
Ja,
Anna, du warst direkt vor Ort.
Also tatsächlich
erklär
war
doch mal,
das ja,
was ist da passiert?
Also es war ja hinter der Mariensäule ist ja quasi so ein Banner hochgegangen. Und im Grunde haben wir das von der Pressetribüne ja gar nicht so genau gesehen, weil du stehst relativ gleich hoch. Du kannst es nicht lesen. Also du brauchst den Drohnenschuss von oben, dass du es lesen kannst.
Ja.
Und ich würde jetzt mal sagen, da muss ich jetzt, also erstens muss ich sagen, es war ein grandioser Streich, eine grandiose Idee, weil zweitens, nie würde man auf die Idee kommen, dass 60 Fans ein Bayern-Wappen zeichnen in den Bayern-Farben und das da ausrollen. Also klar, da sind die normalen Fans vor Ort und wahrscheinlich keine Ultragruppierungen, deswegen kann es nicht zu einem Disput kommen in dem Moment. Gehe ich davon aus, so wenn ich mir das Fan-Klientel vor Ort anschaue. Aber die unter diesen Banner, die haben ja auch keine Chance. Die sehen ja nur die Karos.
Ja.
Also, und anscheinend hat ja dann Manuel Neuer dem Lehmann zugeflüstert. Und daraufhin hieß es, holt das Banner zurück. Ihr seht ja drunter gar nichts. Also es wurde gar nicht offen angeteasert. Und bei uns in der Presse ging dann quasi auch rum, weil der Erste es dann im BR-Livestream hatte, weil wir sehen ja die Leinwände nicht, wir müssen ja die ganze Zeit nach oben blicken. Aber es war ja in dem Moment auch auf der Leinwand zu sehen. Also es war eingefangen. Und dann auch diese Mutmaßung, ob das 1860-Fans sind. Ja, mein lieber Schieber, in dem Karo stand groß 1860 drin.
Ja, der Hinweis war nicht sehr subtil, ja.
Nein, stimmt. Also die Aue-Fans haben das jetzt vorbeigebracht. Ich frage mich eher nur, wie wurde ausklamauschelt, wer dieses Banner dahin bringt? Haben die beim Streichholzziehen verloren? Weil das kannst du mir nicht erzählen, dass die da freiwillig hingegangen sind.
Ja. Also ich sag mal so, das Gelächter bei uns war groß in der Redaktion. Es kamen einige Anrufe von wegen, habt ihr das gesehen? Ja. Haben wir und wir waren uns auch alle einig und da war es tatsächlich egal, wo das jeweilige Herz schlägt tatsächlich, sondern da war die einhellige Meinung, das ist ein Coup von einem Fanstreich. Klar, wenn man jetzt ins Detail gehen möchte, könnte man jetzt über Wortwahl sprechen und diskutieren.
Gut.
Aber das geht für mich einen Schritt zu weit. Es ist die Aktion eines trojanischen Pferdes und das ist so well played. Ich habe vorhin extra nochmal nachgeschaut, das sind ja nicht nur nicht nur Münchner Reaktionen, nicht nur bayernweite, nicht nur bundesweite,
es ist Bild
weltweit.
Online.
Es ist weltweit, sogar die New York Times und The Athletic ist drauf aufgesprungen. Es gibt Berichte in Belgien und in den USA, in Argentinien, ich glaube, ich habe was in Brasilien sogar gesehen. Das ist ein Coup vom anderen Stern.
Vor allem, es wird jetzt noch weitergehen.
Es
wird noch weitergehen. Ich habe so auf Instagram mal rumgescrollt und so ein italienisches Lokal hat quasi jetzt da schon sein Wappen reingemacht, sein Logo und so mit dem Drohnenschuss. Das wird jetzt halt jeder irgendwie so lustig für sich hernehmen, weil das Bild schaut schon gut aus.
Ja.
Und ich finde es aber auch, also ich finde es eigentlich dann auch schön, dass zum Beispiel oben Manuel Neuer aufgefallen ist. Heißt, der hat sich ja für unten auch sehr interessiert. Der hat ja rumgeschaut. So.
Der Einzige wahrscheinlich, der sich für ihn interessiert hat.
Ja, weil sonst
war es wirklich... Wenn man sich die Reaktionen der Spieler auf dem Balkon so angeschaut hat.
Ja, also ich muss auch sagen, beruflich war das Ganze nicht so einfach.
Ja, das glaube ich.
Glaube ich
sofort. Ja, geile Aktion. Also.
Ja.
Und vor allem, es ist ja auch mit einem gewissen Humor dann auch aufgezogen. Es ist nicht so bierernst, sondern einfach, ja, da haben sich ein paar wahrscheinlich in der Bierlaune das ausgedacht und gesagt, also geile Idee, machen wir mal, probieren wir es.
Ja.
Und dass es dann so klappt, ist natürlich geil. Aber es ist deutlich sympathischer, als jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Zaunfahnen zu stehlen oder den Gästeblock zu stürmen oder so, sondern es ist ja, die subtile Art der Kriegsführung und die sympathische Art der Kriegsführung. Ja. Und das kann man nur geil finden. Also ich habe auch ein paar Kommentare dann gelesen, so bei Instagram unter den Beiträgen. Da waren auch viele Bayern-Fans, die gesagt haben, ja, well played. Muss man anerkennen.
Herbert Heiner hat ja heute quasi am Balkon das, glaube ich, angesprochen. Ich weiß es nicht. Also irgendwo an dem Mikro oder vielleicht am Rathausbalkon bei den Frauen hat es ja dann angesprochen. Mhm. War ja quasi, da war der Seitenhieb. Ja, wir werden so schnell keine Meisterschaft feiern, wo die Bayern-Fans das machen können. Ja, wow. True Story. Ist okay. Wissen wir.
Aber das, was sie angesprochen hat, darum geht's ja. Es gab in der Vergangenheit ja auch die Geschichte, dass Bayern-Fans die Westkurve rot-weiß angepinselt haben. So, das ist, wenn man es genau nimmt, eine Sachbeschädigung. Das ist in dem Fall hier ja nicht der Fall. Hier ist nichts beschädigt worden.
Nee, vor allem das Lustige ist ja quasi an der Sache, da haben alle zusammengeholfen. 60er-Lager und Bayern-Lager. Es haben alle zusammengeholfen, dass das Ding funktioniert.
Wissentlich und unwissentlich.
Ja. Es war hartes Teamwork. Tut mir leid, ihr werdet mich jetzt abkanzeln dafür, dass ich das gesagt habe, aber sonst hätte es nicht funktioniert.
Nee, also das ist einfach auf so vielen Ebenen richtig gut gespielt. Es kommt niemand persönlich zu Schaden. Du bist Gesprächsthema rund um den Globus. Was geht denn da besser? Also das ist mit dem Augenzwinkern, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht noch runterklamüsen auf die Wortwahl, aber es geht einfach nur um das Grundlegende.
Was glaubst du, als sie das gezeichnet haben? Die hatten doch Gänsehaut gehabt bei jedem Karo.
Die haben garantiert Pusteln an den Fingern. Also das ist doch ganz klar.
Also
auch dafür Respekt tatsächlich.
Dass er sich da rote Farbe verwendet hat und so. Also da sind welche ganz weit über ihren Schatten gesprungen.
In irgendeiner Tiefgarage.
Ja, das auch so funktioniert. Das ist schon, also ich glaube, da gab es schon einige, die gesagt haben, ach, das glaubt der eh nicht. Wir fallen da vorher irgendwie auf.
Ja, vor allem, du investierst auch ein paar Moneten da rein, ne?
Als Königin Beatrix, als er auf einmal vorm Schloss Bellevue steht und merkt, hoppla, das hat ja doch funktioniert, was wir uns da ausgedacht haben. So ähnlich wahrscheinlich ging es den Löwenfans da auch, ja.
Und sind wir doch ehrlich, wenn so ein Fanlagerkampf auf solche Ebenen geführt wird, dann darf das doch endlos weitergehen. So ist es doch witzig.
Naja, voll.
Also, da bin ich auf den nächsten Witz der Bayern schon gespannt, auf den Gag, der kommt. Der muss aber, der darf auch nicht wehtun. Der muss halt auch so lässig, locker, flockig mit Mithilfe der 60-Fans passieren.
Also, da wurden auf alle Fälle neue Seiten aufgezogen in Sachen Prank, Streichspielen, auskontern, wie man es auch betiteln möchte. Wir ziehen auf alle Fälle an diesem Stand durch den Hut davor. Apropos andere Seiten aufziehen, werden auch auf der Investoren- oder Hauptgesellschafterseite bei 60 München noch andere Seiten aufgezogen. Zeitnah nicht. Wir haben es in der vergangenen Folge schon andiskutiert, ob der Gerüchte um Thomas Hitzlsperg und Markus Rejek. Jetzt können wir darüber reden, dass das definitiv so ist, dass dort Interesse besteht. Denn Thomas Hitzlsperger war zu Gast bei Blickpunkt Sport im Bayerischen Fernsehen und hat über seine Beweggründe gesprochen. Für mich überraschend offen. Und zwar nicht nur offen, warum er es machen möchte, sondern auch ganz offen, warum es momentan ruht, warum der Zeitpunkt gerade nicht so optimal ist und was er sich erhofft, beziehungsweise woran es haken könnte. Und da muss ich sagen, sehr sympathischer Auftritt, wie gesagt, überraschend offener Auftritt und komplett verständlich, was und wie er es sagt. Und auch in der Hinsicht finde ich ein bisschen well played, denn dadurch, dass er sich offen darüber ausgelassen hat, weiß auch jeder der Beteiligten, mehr oder weniger direkt Beteiligten, woran zu arbeiten ist.
Ja, Ja, weil du gerade Beweggründe angesprochen hast, mich würde ja der Beweggrund interessieren, warum er überhaupt zu Blickpunkt Sport gegangen ist, weil es gibt ja für ihn eigentlich keine Notwendigkeit, diese Gerüchte zu kommentieren öffentlich. Damit treibt er ja im Zweifel sogar nur noch den Preis hoch. Deswegen
finde
ich
es interessant. Er hat die Aktion am Marienplatz gesehen und wollte es dann tun.
Da war er wahrscheinlich.
Er war nämlich live da oben.
Ja. Aber die Einladung des BR war schon vorher abgesprochen, ne? Also.
Ah, okay.
Und dann hat er sich gedacht, jetzt erst recht.
Ja.
Ja, keine Ahnung.
Ja, ich finde es erstmal ganz, ganz sympathisch und transparent, dass er sich da hinsetzt und sagt, ja, ich habe Interesse. Es hakt zwar, aber das Interesse ist da und wir haben gesprochen und das sind die Überlegungen. Das ist ja erstmal sehr lobenswert. Wie gesagt, ich finde es bemerkenswert, dass er es überhaupt macht, aber inhaltlich sehr, sehr gut und sympathisch.
Es ist ja auch nicht
weil natürlich der Nachsatz, dass es momentan stockt oder dass es irgendwie auf Eis liegt, der lässt natürlich auch tief blicken. Also man ist da jetzt wohl nicht in den letzten Zügen, was die Vertragsverhandlungen angeht, was vielleicht zu hoffen gewesen wäre.
Wir haben es ja in der vergangenen Folge schon gesagt, das ist etwas, was sehr detailliert ausgearbeitet werden muss. Grundsätzlich scheint da fruchtbarer Boden zu sein. Fakt ist natürlich, momentan läuft die Lizenzierung, da gibt es gerade andere wichtige Stellschrauben, die erstmal gedreht werden müssen. Ich könnte mir aber gut vorstellen, wenn der Kader dann irgendwann mal steht, wenn auch eine Mitgliederversammlung, die am 21. Juni stattfindet, rum ist, da ist mal davon auszugehen, dass Präsident Gernot Mang auch dazu, genauso wie zu den Themen Stadion-Zukunft, sportliche Zukunft, Hauptgesellschaft der Zukunft sich äußern wird. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es bis dahin tendenziell vielleicht ein bisschen ruhiger wird, aber danach, wenn halt gewisse Weichen gestellt sind, wenn die neue Saison endgültig ihre Schatten vorauswirft, wenn die Vorbereitung läuft, dass es dann nochmal ins Detail geht. Und das kann eine sehr gute Lösung werden. Und nochmal, dieser Auftritt von Thomas Hitzlsperger, der ist komplett wertneutral. Da ist kein Affront, da ist kein Pistole auf die Brust setzen, da ist kein es ist mir wurscht, nein. Das ist alles extrem konstruktiv. Er selber berichtet von konstruktivem Austausch. Wenn das auf der Ebene bleibt, dann kann das was werden.
Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht ist das der Beweggrund, einfach die Verhandlungen nochmal, ihnen nochmal Gas zu geben, sozusagen, indem man jetzt öffentlich sagt, okay, ja, ich habe Interesse und an mir soll es nicht scheitern. Dass man vielleicht mit so einem Auftritt dazu beiträgt, auch die Gegenseite nochmal zu beschleunigen.
Aber das ist definitiv ein sehr, sehr spannendes Spielfeld jetzt, möchte ich fast sagen. Und ja, da könnte die Sommerpause interessant werden. Das Thema ist definitiv am Köcheln. Aber nochmal, ich glaube, jetzt in den nahen nächsten Wochen wird es eher ruhiger sein. Aber das kann ja auch gut sein. Na, im Ruhigen lässt sich dann, glaube ich, auch ganz gut einen Austausch finden. So, Stichwort Spielfeld. Das Gesicht von 60 München auf dem Spielfeld der kommenden Drittligasaison. Das wird sich ja deutlich verändern, das ist schon klar. Mittlerweile sind auch ein paar Namen als Neuzugänge schon aufgeploppt und da gibt es vor allem zwei sehr prominente und zwei, die man in Giesing schon kennt. Zum einen ist das Julian Guttau, frisch abgestiegen nach einem Jahr beim FC Erzgebirge Aue. Damit wird sein Vertrag ungültig. Damit ist er ablösefrei zu haben. Gleiches gilt übrigens für den zweiten Kandidaten, für Dennis Dressel, der beim SSV Ulm spielt, ebenfalls abgestiegen. Ebenfalls Vertrag nichtig, damit auch ablösefrei zu haben. Der hat 60 München bekanntlich im Jahr 2022 verlassen. Beide sollen auf dem Sprung zurück zu 60 München sein. Es soll Gespräche gegeben haben. Die beiden potenziellen Neuzugänge sollen auch in der Kabine bereits Gesprächsthema sein. Die Frage ist jetzt, wie heiß wird es dann wirklich? Wann gibt es eine Verkündung? Und bis dahin, vielleicht, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass bis zur Veröffentlichung dieses Bergfests am kommenden Mittwoch, das ist dann der 20.05., tatsächlich schon Vollzug gemeldet ist. Bis dahin können wir noch wunderbar philosophieren. Was halten wir denn von diesen beiden möglichen Rückkehrern?
Ich finde jetzt beide nicht schlecht unter dem Aspekt, dass es ablösefrei ist. kannst du machen. Haben beide einen guten Stellenwert eigentlich bei uns immer genossen. Ich als Sportler habe eine ganz klare Meinung. Nachdem ich glorreich abgestiegen bin, hol dir nicht zu viele Absteiger in die Kabine.
Vor allem das Dresselkind ist doppelt.
Ja, das ist, die können natürlich besser sein, so muss es ja nicht sein, dass sie, aber zu viele, die die Gänge runtergemacht haben, sind schwierig. Ich würde sagen, zwei sind aushaltbar, aber bitte, dann ist auch gut.
Zwei Sachen vorneweg. Ich finde, man sollte im Löwenkosmos den Begriff des Wiederzugangs einführen, nicht des Neuzugangs, sondern des Wiederzugangs, weil so viele Spieler, die dann irgendwann doch wieder zurückkehren zu 60, das ist schon, glaube ich, in dem Ausmaß im deutschen Fußball fast einzigartig. Zum anderen, weil du gesagt hast, in der Kabine wird schon drüber gesprochen, über diese Namen. Ja gut, wenn jetzt jeder, über den in der Kabine gesprochen wird, zu 60 gehen würde, dann würde auch wahrscheinlich Cristiano Ronaldo jetzt zu 60 wechseln. Also, ob das der Maßstab ist, ob in der Kabine schon drüber gesprochen wird.
Ja, weißt du mehr, Alex?
Im Boulevard wird sowas gerne genutzt, aber ich weiß jetzt nicht, ob das der ganz große Maßstab ist. Rein sportlich, naja, ich finde es halt einigermaßen fantasielos, da jetzt die Verflossenen wieder anzubaggern. Ein bisschen salopp formuliert. Und dann sagst zum Guter, ja, nimmst halt Marcel Bär auch noch mit, wenn du noch einen Platz im Auto frei hast. Also, ich find's schon.
Könnt ihr euch die Spritkosten teilen?
Ja. Also, ich find's in der Kaderzusammenstellung schon ein bisschen sehr kurz gedacht. Muss nicht heißen, dass die nicht funktionieren. Ich meine, sowohl Julian Guter als auch Dennis Dressel haben im Löwentrikot funktioniert.
Ja.
Und beide haben sich in gewisser Weise verzockt in ihrer Karriereplanung. Der eine mehr, der andere weniger. Und haben jetzt die Möglichkeit, den Fehler wieder zu beheben, vielleicht, den sie gemacht haben. Aber wie einer schon sagt, also die Absteiger da ins Boot zu holen, ja, am Ende waren es ein kleiner Teil eines Absteigers, aber du trägst natürlich diesen Makel des Abstiegs erstmal mit dir. Und ich weiß nicht, also ich würde sie jetzt nicht am Eingangstor zum Trainingsgelände abweisen, aber es gäbe möglicherweise einen anderen Weg, einen Kader zusammenzustellen, als immer nur Spieler zurückzuholen, die halt mal zwei, drei Schritte geradeaus gemacht haben an der Grünwalder Straße.
Ich sehe es auch so ein bisschen zwiegespalten, weil das beide mehr als stabile Drittliga-Kicker sind, glaube ich, das steht außer Frage. Ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ich bin immer auch so ein bisschen vorsichtig, was so Rückholaktionen angeht. Denn dass man sich getrennt hat, da gab es ja mal Gründe dafür. Ob das dann nochmal funktioniert, ist so die Frage. Zumindest bei Dennis Dressel kann man sagen, der hat das Löwengehen tief in sich drin. Ich glaube, 15 Jahre lang hat er das Löwentrikot getragen, durch alle Jugendmannschaften hindurch, ist bei 60 dann zum Stammspieler geworden, zum Profi geworden. Da schwingt natürlich so ein bisschen dieses Identifikationsding mit Identifikation, mit Erfahrung kostengünstig zu haben. Bei Julian Guter nach einem Jahr, also wie gesagt, sportlich beide kann ich das nachvollziehen. Ja, auch ich finde es ein bisschen unkreativ. Bei Julian Guter noch ein Tick unkreativer als bei Dennis Dressel tatsächlich. Weil, wie gesagt, da ist diese Bindung zu 60 nochmal, glaube ich, ein bisschen eine andere. Wie gesagt, es ist einerseits nachvollziehbar, andererseits kann man einige Abers finden. Ob es sich auszahlt, wird es wahrscheinlich dann erst zeigen, wenn es dann soweit ist.
Fakt ist natürlich schon, dass du so einen Spielertyp wie Julian Guter unbedingt brauchst in der nächsten Saison, weil das einer war, so einer, der Tempo reinbringt, aber auch die Torgefahr von außen, den hast du halt überhaupt nicht gehabt in dieser Saison. Mhm. Das war so ein großes Manko, dass dir einfach die Schnelligkeit abgegangen ist. Und da ist Julian Guter, das hat er auch bei 60 gezeigt und auch phasenweise in Aue, da ist er schon, kann er eine extreme Verstärkung sein. Das auf jeden Fall. Und Dennis Dressel, so der Tore Jakobsen-Nachfolger wahrscheinlich.
Ja,
das kann natürlich funktionieren. Und es gibt Argumente zu sagen, die holen wir zurück. Vor allem, weil es finanziell halt nicht das ganz große Risiko sein wird.
Ja.
Deswegen, grundsätzlich macht es schon Sinn. Aber wie gesagt, diese Rückholaktionen immer etwas schwierig.
Bei Julian Guter damals, er kam ja eigentlich als Flügelspieler. Und als man ihn dann in die Mitte gezogen hat, quasi als Zehner, ist er richtig aufgeblüht.
Ja.
Ehrlicherweise auch des Öfteren untergetaucht, nur wenn er seine in Anführungszeichen Normalform hatte, dann war er das kreative Element. Und wenn wir dann nochmal daran denken, dass ein Tunay Dennis nach einem Kreuzbandriss erst wieder zurückkommen musst und nicht genau weißt, wie lange das noch dauert, ist so ein zusätzlicher Kreativspieler natürlich schon von der Überlegung, auch da kostengünstig zu haben. Und er weiß, worauf er sich einlässt. Spielt natürlich ehrlicherweise schon auch ein bisschen eine Rolle. Ist der Gedankengang durchaus nachvollziehbar. Gut, lasst uns weiter auf die Saison 26-27 blicken, denn am vergangenen Wochenende sind viele Entscheidungen gefallen. 60 kennt nun 17 von 19 Gegnern der neuen Saison. Das fassen wir noch einmal kurz zusammen. Bereits feststanden Fortuna Köln, Sonnenhof Groß Asbach und der SV Meppen aus den Regionalligen. Neu hinzugekommen sind aus der zweiten Bundesliga noch und neben Preußen Münster, die ja schon feststanden, hat es tatsächlich den richtig dicken Fisch erwischt. Herzlich willkommen in der dritten Liga, zurück nach 17 Jahren Fortuna Düsseldorf. Das hat mich tatsächlich, also mal abgesehen davon, dass diese ganzen Konferenzen an diesem Wochenende alle extrem Spaß gemacht haben, wenn du nicht selber unmittelbar betroffen warst, aber das, was da in der zweiten Liga dann um ein Tor sich abgespielt hat und dass es dann tatsächlich Fortuna Düsseldorf getroffen hat, wow, hatte ich dann ehrlicherweise doch tatsächlich so nicht auf dem Schirm.
Fortuna Köln und Fortuna Düsseldorf. Die dritte Liga wird zur Glückssache.
Naja, und dann gibt es auch noch Derbys, gell, zwischen Düsseldorf und Köln. Ein Kölner Stadtderby in Düsseldorf, da kommt auch dazu.
Stimmt. Ja, auf Düsseldorf hätte ich tatsächlich gerne verzichtet. Die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten. Jetzt natürlich wird das ein großer Cut sein für die und da sind auch hängen Existenzen dran und so weiter. Aber wo Düsseldorf halt herkommt, ist halt auch ein bisschen mehr Geld vorhanden als an anderen Drittliga-Standorten. Und Geld schießt keine Tore, aber es hilft dir schon dabei, Chancen zu kreieren. Sagen wir mal so, verwerten musst du sie am Ende selber, aber ist jetzt nicht so, wie wenn Eintracht Braunschweig oder so runtergehen würde, wo du sagst, naja, okay, guter Drittligist, bestimmt, werden vorne mitspielen, aber ist jetzt keiner, den du fix auf Platz 1 setzt in der Drittliga. Und bei Düsseldorf musst du halt schon davon ausgehen, dass die wahrscheinlich von Anfang an vorne wegmarschieren. Aber gut, in der dritten Liga kannst du nichts vorhersagen.
Ich habe gerade mal geguckt auf die Schnelle, ob ich genaue Zahlen finde, aber es heißt wohl, dass Fortuna Düsseldorf den siebtgrößten Etat der Zweitligasaison gehabt hat. Den siebtgrößten. Und einen Zuschauerschnitt von 42.355.
Tja, da weißt du, dass sehr viel schiefgelaufen ist.
Oh ja. Aber natürlich als Auswärtsfahrt ist das halt schon jetzt, also wir haben tatsächlich bei uns auch in der Redaktion so ein bisschen rumgesponnen, ne? Weil lass das Ding mal ganz klassisch an einem Samstag steigen. 60 in Düsseldorf. Ich würde schon damit rechnen, dass so 4.000-5.000 sich das Ding gönnen.
Auf jeden Fall.
Und dann haben wir tatsächlich so ein bisschen weitergedacht, weil wir bei uns in der Arbeit ja auch Eishockey-Erschwerpunkt haben. Lass am selben Wochenende den EHC Red Bull München noch irgendwie in Köln oder in Krefeld spielen. Düsseldorf-Krefeld, das ist eine Trambahnverbindung. Düsseldorf geht ja nicht, weil die DEG immer noch zweite Liga spielt.
Aber dann muss Samstag, Sonntag sein, weil dann kannst du Doppeltickets anbieten.
Zwei für eins. Oder wenn du es ganz krass machst, der EHC am Freitag in Krefeld, 60 am Samstag in Düsseldorf und der EHC dann am Sonntag in Köln.
Gibt es irgendwie Kooperation mit den Tölzer Löwen? Spielen die nicht DL2? Nee,
die spielen Oberliga.
Oberliga. Ach so, okay. Das wäre natürlich noch interessanter gewesen.
Aber es ist schon Wahnsinn. Also Fortuna Düsseldorf als Drittligist ist wirklich wild. Das muss ich ganz deutlich sagen. Das verschiebt die Gewichte in dieser Liga brutal, nicht nur finanziell, sondern auch sportlich. Und
das Schöne ist, da schießen sie sich halt dann drauf ein, auch die anderen Mannschaften, gell?
Ja, das jetzt ist der Gegner, den du schlagen willst.
Das ist jetzt der Gegner.
Im Damit Prinzip, das
hört sich
das
böse an. Die
Favoritenrolle ist durch.
Genau. So, es nimmt für 60 den Druck raus.
Dann, was haben wir noch? Also, wir haben noch Playoffs. Aus der Regionalliga in Richtung dritte Liga. Das Duell heißt jetzt 1. FC Lokomotive Leipzig gegen Würzburger Kickers. Von den Favoriten auszumachen, schwierig, vielleicht leicht bei Lok, aber das ist Kalkmade Wiesen. Lok ist letztes Jahr an der Relegation gescheitert, ist glaube ich 2020 auch schon mal an den Playoffs gescheitert. Also da kann ich jetzt wirklich nicht sagen, wen ich mich da die Favoritenrolle zuschuster. Und wenn ich ehrlich bin, geht's mir ähnlich bei der zweiten Liga-Relegation zwischen Rot-Weiß Essen und Greuther Fürth.
Die tatsächlich, und das ist sehr außergewöhnlich für eine Relegation, beide mit einem Momentum in die Duelle gehen. Also auch Fürth, die sich da auf den letzten Metern noch retten durch einen sehr überzeugenden Sieg gegen Düsseldorf.
Jetzt also, fangen wir den Flo wieder auf.
Müssen wir den Flo wieder. Flo ist auch eine Liga tiefer gegangen anscheinend.
Also aber ich bin ganz ehrlich, Alex, ich habe in beiden Partien habe ich einen klaren Favoriten.
Okay.
Ganz, also alleine, also da gehöre ich vielleicht zu den stupiden Denkern, aber alleine der Fahrtweg. Würzburg und der Fahrtweg führt.
Aus Löwensicht logisch. Ja.
So viel einfacher für das Team.
Absolut.
Dass du die Daumen drücken musst, dass es auf die zwei rausläuft.
Ja.
Weil du sparst dir so viel Nerven, Anreise und Co. und kommst dann schon viel fitter da wieder an. Also,
ja, auch aus
warum
Fansicht.
Wir nicht diskutieren, wem wir da die Daumen drücken müssen.
Also eine schöne bayerische Liga.
Ja.
Also,
sorry an Sascha Mölders.
Ingolstadt, Regensburg. Das
drücke führt die Daumen.
Absolut.
Muss Asbach ist auch nicht so weit. Wo fahren wir noch hin?
Mannheim, Hoffenheim, ja. Saarbrücken. Ja. Bringt uns aber tatsächlich auch zum nächsten Punkt, der da ja einhergeht. Wir haben de facto eine dritte Liga Südwest.
Mhm.
Schaut, also ich gebe jedem mal den Tipp. Schaut euch mal auf der Wikipedia-Seite der dritten Fußballliga 2026-27. Das ist immer schön aufgemacht. Da ist ja eine Deutschlandkarte, wo denn die einzelnen Teilnehmer sind. Ich habe noch nie eine regional so einseitige bundesweite Liga gesehen. Wir haben nämlich Stand jetzt, wie gesagt, wir klammern jetzt nochmal die Aufstiegsplayoffs und die Relegation zur zweiten Liga. Klammern wir mal aus. Da kann ja an diesem Gesamtbild nur noch Lok Leipzig was ändern. De facto. Wir haben nämlich nur einen Ostverein. Das ist Hansa Rostock. Und das ist auch nicht nur ein einziger Ostverein, sondern die sind halt eigentlich auch an der nordöstlichsten Stelle, die fast möglich ist im Profifußball, nämlich an der Ostseeküste.
Soll ich irgendwas erzählen?
Ich habe mal nachgerechnet, ganz kurz. Ich habe nachgerechnet. Die kürzeste Auswärtsfahrt für Hansa Rostock Stand jetzt ist nach Meppen. Und das sind 420 Kilometer.
Also bei uns in den Volleyball-Ligen tatsächlich bis zur zweiten Bundesliga Pro hoch. Also du darfst Spiele Samstag, Sonntag legen, damit du kürzere Fahrtwege hast.
Ja, wäre auch eine Überlegung wert, ja.
Da würde ich dann wirklich mal...
Doppelspieltag in der dritten Liga.
Doppelspieltag in der dritten Liga, weil die Arme
englische
da
Wochen,
oben.
Bitte, kombiniert diese englischen Wochen.
Wir spielen 5 Tage am Stück in Bayern.
Ja, cool, ja. Gibt es in der NBA auch, oder? Oder irgendwie 5 Auswärtsspiele am Stück anstehen, weil du eh schon irgendwo in den Westen fliegen musst und dann machst du halt gleich die große Rutsche.
Tut mir wirklich leid, gell? Also klar, du bist im Profifußball und du musst alles nehmen, wie du es kriegst. Aber wenn du da jetzt Hansa Rostock bist, du kriegst doch da wöchentlich das Kotzen. Du fährst die gleichen Strecken 100 Mal.
Ja.
Hast
das
doch gar
kompletter
keinen Bock.
Irrsinn. Und sollte Lok Leipzig aufsteigen, dann wird das zwar die kürzeste Auswärtsfahrt, aber auch das sind 400 Kilometer.
Ja, gehst auch nicht zu Fuß, ja.
Es ist totaler Irrsinn.
Es ist schon heftig, also es ist kein Wettbewerbsvorteil für Hansa Rostock. Das muss man sich mal auf die Saison dann hochrechnen, was die an Kilometern mehr reisen als so der Durchschnittliche.
Leco mio bei den heutigen Spritpreisen. Hoffentlich kriegt Hansa Rostock nochmal eine Spritpreisbremse, nochmal extra.
In englischen Wochen musst du ja fast fliegen. Da bleibt dir fast nichts anderes übrig bei den Entfernungen.
Aber da lohnt sich auch nicht heimzufliegen.
Und der DFB mit seinen Algorithmen und bei der Spielplanerstellung irgendwie eine Möglichkeit hat. Und jetzt sind wir wirklich jetzt auch keine, also uns ist ja Rostock relativ wurscht. Aber es wäre nur fair zu sagen, dass du an einem Sonntag jetzt in Regensburg spielst und in der englischen Woche am Dienstag meinetwegen in Ingolstadt.
Dann weißt du, dass genau das nicht passieren wird, weil der DFB
genau, weil du wirst dann nämlich am Sonntagabend zu Hause, keine Ahnung, irgendein Heimspiel haben und am Mittwoch fliegst du nach München.
Ja, oder Dienstagabend. Oder Sonntag Auswärtsspiel in Mannheim, dann Dienstagabend zu Hause und Freitagabend in München. So irgendwie.
Jetzt wissen wir, warum 60 nicht mehr Gas gegeben hat. Es waren die kurzen Anfahrtswege.
Wahrscheinlich. Die Liga der kurzen Wege, außer für Hansa Rostock.
Vor allem, weil 60 ja auch zweimal nach Aspach muss, wegen Sonnenhof und VfB 2 und zweimal nach Köln zur Viktoria und zu Fortuna. Das heißt, du fährst auch zweimal an den gleichen Ort.
Ja gut. Tja.
Und auch 60 könnte eigentlich theoretisch eine Rundreise machen. Also, keine Ahnung, Spiel Sonntagabend in Düsseldorf. Okay, wollen wir ja eigentlich nicht, aber Sonntagabend Düsseldorf und am Dienstag und am Mittwoch Duisburg oder so. Gut.
Ja.
Oder Köln. Oder spielt zuerst bei der Viktoria und dann bei der Fortuna.
Kannst du hin joggen, gleich zum Aufwärmen.
Genau, ja. Musst eigentlich nur einmal über den Rhein.
Einmal über den Rhein, ja.
Also, es ist kompletter Irrsinn. Nochmal, schaut euch die momentane Drittliga-Landkarte an. Das ist, wie gesagt, habe ich selten so gesehen. So, dann schauen wir auf das letzte Spiel dieser Löwensaison, das am kommenden Samstag um 16.30 Uhr am Tag der Amateure. Was für ein Name steigt, aber es geht um was.
Rüberglurt.
Das Toto-Pokalfinale bei den Würzburger Kickers. Ja, es geht um einen Titel. Es ist einfach ein Titel, auch wenn es halt eigentlich ein Titelchen ist. Aber es ist nochmal der Schlusspunkt auf diese Saison und es ist halt ehrlicherweise halt auch so ein bisschen der Drive raus. Du hast das DFB-Pokal-Ticket sicher, du hast es schon geschenkt bekommen durch Würzburg, so ehrlich muss man sein. Und trotzdem hätte es halt auch was für, ja, ein bisschen Balsam für die Löwenseele, wenn du dieses Ding gewinnst und sagst, hey, wir hätten es auch aus eigener Kraft so geschafft. Es würde zumindest im Ganzen noch so ein bisschen einen sympathischen Anstrich geben. Die Würzburger Kickers haben die Regionalliga Bayern-Saison auf Rang 2 beendet, haben in 34 Spielen 22 Siege, 9 Remis und nur 3 Niederlagen eingefahren. Bei einem Torverhältnis von 74 zu 25, also einer Tordifferenz von plus 49, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 75 Punkte geholt. Bester Angriff der Liga, beste Abwehr der Liga, wenigste Niederlagen der Liga und dennoch die Unentschieden sind es dann, die dann dazu geführt haben, dass der Meistertitel in der Regionalliga an die zweite Mannschaft des ersten FC Nürnberg gegangen ist. Wir haben schon angesprochen, die Würzburger Kickers spielen in den Aufstiegsplayoffs gegen den ersten FC Lokomotive Leipzig. Das Spiel, diese beiden Spiele steigen am 28. Mai um 19 Uhr in Leipzig. Das Hinspiel um einen Tag verschoben wegen dem Europa Conference League Finale, das ja in Leipzig einen Tag vorher stattfindet. Das Rückspiel dann am 1. Juni in Würzburg um 19 Uhr. Darum soll es uns aber jetzt fürs Erste gar nicht wirklich gehen. Die Bilanz zwischen 60 und den Kickers, 12 Duelle hat es bisher gegeben. 7 Siege, 1 Remis und 4 Niederlagen. Bei 21 zu 15 Toren. Und der ein oder andere mag sich erinnern, es ist die Wiederauflage des Toto-Pokalfinals aus dem Jahr 2020. Damals vor leeren Rängen im Grünwalder Stadion, Corona-bedingt. Damals erzielte Arne Falk das 0:1 in der 58. Minute mit einem direkten Freistoß im Kickers-Trikot. Fabi Greilinger hat durch ein Stocher-Tor in der 90. dann doch noch ausgeglichen. Und wir wissen es, im Toto-Pokal gilt die Regel, unentschieden nach 90 Minuten bedeutet unmittelbar Elfmeterschießen. Und das war dann souverän, denn Marco Hiller hat die ersten beiden Elfer gleich mal gehalten. 60 hat jeden Elfer getroffen und somit stand am Ende das Ergebnis von 4:1 im Elfmeterschießen, 5:2 overall. Und der Vollständigkeit aber damals vom Elfmeterpunkt erfolgreich Stefan Lex, Erik Tallig, Philipp Steinhardt und Quirin Moll.
Spielt Arne Falk noch?
Das ist eine sehr gute Frage. Also zumindest nicht mehr bei den Kickers Würzburg. So viel ist sicher. Nein, der hat mittlerweile seine Karriere beendet, nämlich.
Ja, besser ist es. Nicht, dass Manfred Paula noch anklopft.
Im Januar 2022 hat Arne Falk seine Karriere beendet. Ja, gut. Nein, der ruft da nicht mehr an. Wie gesagt, es ist die Neuauflage. De facto geht's um nichts mehr. Und Alex, du hast vorhin tatsächlich ja auch schon einen sehr richtigen Gedanken gesagt. Also das wichtige Spiel für Würzburg ist definitiv nicht das Toto-Pokalfinale, sondern es sind die zwei Duelle gegen Lok Leipzig um das Drittligaticket. Und dennoch ist natürlich die Fallhöhe für 60 ungleich höher.
Ja, aber Würzburg nutzt es zum Einspielen.
Also abschenken werden sie es nicht, das ist klar.
Nee. Die einen spielen sich ein, die anderen trudeln aus.
Ja. So. Das wird ein Hochkaräter.
In der Mitte, oder nicht?
Also, Hauptsache, es wird schönes Wetter.
Das glaube, das soll es dann am kommenden Wochenende durchaus werden.
Ja.
Mhm. Also ich bin gespannt.
Das sind jetzt schon die Ansprüche von einem Löwenspiel. Hauptsache, das Wetter wird gut. So weit sind wir schon gekommen, ja.
Also ich habe mir kühlere Temperaturen für Samstag gewünscht.
Ja, Mai. Man, wie sagt man so schön, es ist eine Draußensportart. Also da musst du es nehmen, wie es kommt. Ja, ich bin gespannt. Ich bin auch auf die Kulisse gespannt, tatsächlich. Also es wird jetzt kein Autokorso danach geben, wenn du den Toto-Pokal gewinnst. Aber es geht mehr so ums große Ganze. Es ist nicht das Monster-Trostpflaster auf eine insgesamt verkorkste Saison, aber es wäre zumindest ein versöhnlicher Abschluss, der dir so ein stabiles Gefühl gibt für die Sommerpause, die ja dann auch ein paar Wochen dauern wird. Und dann werden die Spekulationen auch losgehen, wer kommt denn. Und wir kennen es doch nach jeder bisher, nennen wir es mal so Lala-Saison. Irgendwann kommt die Neugier, kommt das, geht ja doch irgendwie was. Das mag in den ersten Tagen, in den ersten 2-3 Wochen vielleicht nicht der Fall sein. Aber sobald halt weitere Namen kursieren, sobald sich ein gewisser Kader dann doch herauskristallisiert, packt es dich wieder. Und das wird diesmal auch so sein. Die Frage ist nur, wie viel von diesem Gefühl muss aufgeholt werden? Mit einem Toto-Pokalsieg musst du nicht so viel aufholen, wenn das jetzt auch noch in die Binsen geht. Ja, dann bist du halt relativ weit unten auf dem Nullpunkt. Dann musst du wirklich viel Anlauf nehmen für gute Laune.
Aber solche Situationen bergen ja auch immer eine Chance. Also wenn man jetzt die aktuellen Fälle so anschaut, natürlich nicht vergleichbar, aber wenn du den FC Schalke 04 anschaust in der zweiten Liga, die wären letztes Jahr fast abgestiegen, haben dann im Sommer den kompletten Cut gemacht und stehen jetzt wieder in der Bundesliga. Ist natürlich von der Gemengelage rund um den Verein doch irgendwie vergleichbar. Ähnlich erhitztes Umfeld, sagen wir mal. Und die haben es geschafft, da den Cut zu machen. Und auch mit, natürlich auf anderem Niveau, aber auch mit beschränkten Mitteln einen Kader zusammengestellt, der da mehr oder weniger durchmarschiert ist durch die zweite Bundesliga. Oder sagen wir, es gibt ja ein paar so Beispiele, wo du einfach mit ein bisschen Fantasie oder auch planerisch so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand agierst und halt aus der Not eine Tugend machst und irgendwie eine Idee entwickelst daraus. Und das kann ja auch 60 Mal passieren, dass das funktioniert. Das hat sehr selten funktioniert in den letzten Jahren, aber trotzdem so eine Situation, weniger Etat, viele Jugendspieler, die du einbinden musst, viele Abgänge. Natürlich im ersten Moment eher eine schlechte Ausgangssituation. Aber am Ende kannst du das auch als Chance begreifen und dir halt einen Kader zusammenstellen, der halt mit etwas mehr als nur Geld zusammengestellt ist, sondern halt mit irgendeiner Idee im Hinterkopf, die du entwickeln kannst.
Die Idee, die braucht es ja. Weil sonst funktioniert es ja nicht.
Hoffe, und wir haben das ja jetzt ich hoffe, doch. Die besteht nicht nur aus Rückholaktionen, diese Idee.
Das Problem ist aber, ich glaube, die Fans tun sich irgendwann dann auch schwer, das immer wieder zu glauben, weil diese Cuts, wir hatten so viele Cuts und Neuanfänge mit zig Spielern. Und du musst ja wirklich sagen, der Löwenfan, das ist ja ein goldiger Golden Retriever. Der bleibt ja immer an deiner Seite. Der ist einfach da. Und der glaubt's ja auch immer, dass es jetzt was wird. Aber ich glaube, der Moment momentan ist halt jetzt auch nach der letzten Saison, wo das Niederlechner Volland gespannst du da kam und dann hat es wieder nicht geklappt. Und
das ist der Stachel ist tief.
Der Stachel ist richtig tief.
Ja.
Und ich glaube, dass es dann besser ist, mit einer Idee, mit vielen Jugendspielern und Co. irgendwie das Ruder rumzureißen, als die glorreichen, namhaften Spieler zu holen. Weil, wie wir oft sagen, die Jugendspieler von 60 haben halt Welpenschutz. Auf die bist du stolz, wenn sie was Gutes machen. Dann nimmst du es auch mal hin, dass sie verlieren. Da hast du nicht den Anspruch, gleich aufzusteigen. Aber dann mit den richtigen außenrum kann das halt ein Kader dann mit Herzblut werden, der funktionieren kann. Aber wieder 13 namhafte neue zu holen, ich glaubt keiner mehr dran, oder? Dass es dann funktioniert.
Wohl wahr. Und wenn wir jetzt wirklich nochmal den Blick nochmal schon auf die neue Saison werfen. Ich glaube, die Favoritenrolle ist dermaßen klar vergeben. Und danach wirst du ein Verfolgerfeld haben, das relativ breit tatsächlich ist.
Ja.
Da muss man dann wahrscheinlich durchaus Hansa Rostock mit einbeziehen. Da muss man
mit Sicherheit,
Fürth, Essen, je nachdem, wen es trifft, mit einbeziehen. Aber danach wird es schon sehr, sehr breit gefächert. Saarbrücken wird nicht nochmal so eine Saison hinlegen wollen. Alemannia Aachen kommt mit einem unfassbaren Schwung jetzt aus dieser Saison raus. Die, wenn die Saison länger gegangen wäre, hätten die oben angeklopft. Wenn die die Hinrunde nicht so vergeigt hätten, wären die wahrscheinlich Hand in Hand mit Osnabrück durchmarschiert. Also da werden viele Würfel neu gemischt. Es wird sich viel an den Kadern tun, auch weil ich gerade Aachen angesprochen habe. Die müssen auch gucken, wie sie da die Mannschaft im Fluss halten. Aber grundsätzlich, die kommen mit einem ganz anderen Schwung. Wird eine spannende Angelegenheit, wie sich das Ganze entwickeln wird. So, ja. Blick auf meinen Zettel. Er ist mittlerweile komplett durchgestrichen. Ich bin leer.
Mein Akku heute ebenfalls. Auch. Also mein körperlicher Akku, nicht der Laptop.
Gut, machen wir Deckel drauf auf Folge 218 vom Löwenstammtisch. Dann verweisen wir auf jeden Fall auf die kommende Woche, denn da treffen wir uns an genau selber Stelle noch einmal und dann auch zum letzten Mal. Und ansonsten, dann kann ich eigentlich wie immer nur sagen, an dieser Stelle bleibt bis dahin gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch. Und bleibt, egal wie lang es diesen Stammtisch gibt, immer eins. Löwenslang, weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.
Euch gefällt das Giesinger Bergfest? Na dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden? Dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de. Oder bei WhatsApp am Bergfest-Phon. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.